Willkommen, Herr Arni.
Grüß Gott.
Wenn Sie mal wirklich abtauchen müssten, hätten Sie einen Schlupfwinkel?
Ja, was wollte ich denn jetzt verraten? Das wäre ja dann eigentlich kein Schlupfwinkel mehr, sondern Blödsinn. Also da kommt dann jeder hin und schaut, ob ich auch dort bin.
Aber das Sie wüssten wohin.
Ja, ich wüsste wohin. Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Friedrich Arni. Siebenmal Deutscher Krimipreis.
Und heute hat er mitgebracht sein neuestes autobiografisches Buch. Schlupfwinkel heißt das. Es ist kein Krimi, aber so wie Vater, Mutter, Kind miteinander sind, ist es im Grunde auch kriminell, oder?
Ah ja, das ist ein großes Wort. Es war halt eine schwierige Zeit, eine schwierige Beziehung. Und ja, wenn es schlechter gelaufen wäre, hätte es wahrscheinlich schon auch kriminell werden können.
Dachte mir nur beim Lesen, so viel Lieblosigkeit gehört im Grunde auch bestraft.
Ja, das ist eben die Frage, ob man das so mit so einem Schlagwort wie Lieblosigkeit wirklich umschreiben kann, die Situation. Also ich habe halt viel Kälte und viel Abwesenheit und Ferne empfunden und das habe ich auch versucht aufzuschreiben. Ich weiß gar nicht so genau, ja, wie die emotionalen Welten meiner Eltern da waren. Ja, also später habe ich mir gedacht, okay, der Vater hat viel zu tun, arbeitet den ganzen Tag, ist abwesend, Erziehung macht die Mutter mit einer gewissen Härte oder auch mit einem gewissen Egoismus, also dass die Dinge halt so laufen, wie sie es möchte und ich war halt irgendwie da, ja, habe ja auch funktioniert.
Man könnte aber auch sagen, auf bittere Weise war es der Startschuss, dass sie sich so erfolgreich um die finsteren Seiten kümmern des Menschseins.
Naja, also ich kannte keine anderen. Also für mich waren halt finstere Ecken die Vertrauten. Und ich habe auch immer Leute getroffen oder gesehen, ja, da auch schon im Dorf, die halt eher die Verschatteten waren. Und das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Ja, die waren halt da. Ja, also die Verschatteten, die nicht mal einen Schatten werfen.
In Kochel. Wir werden noch lange reden über Schlupfwinkel in einem anderen Kapitel, auch über den Chronisten der verbeulten Seelen, der Sie ja auch sind. Aber vor allem sind Sie ja berühmt und bekannt geworden für Ihre München-Krimis mit dem sehr eigenbrötlerischen Ermittler Tabor Süden. Ich glaube, 22 Folgen gibt es mittlerweile. Ich dachte mir nur in der Vorbereitung, das Ganze ist immer angesiedelt in der seit, Achtung, 50 Jahren sichersten Großstadt Deutschlands. Ist das nicht ein Widerspruch?
Naja, also der Widerspruch fängt schon mal damit an, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob das München-Krimis sind. Also es sind Geschichten, die in München spielen, aber eigentlich spielen sie in der Stadt. Ich habe das nie als lokale Herausforderung gesehen. Ja, die spielen halt hier, weil ich hier lebe und auch nicht wegkomme. Und
auch nicht weg will.
Doch. Ich wollte schon oft weg.
Aber nicht geschafft.
Nicht geschafft. Also ich bin irgendwann einmal von Schwabing weg und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal ganz weit weg und bin über den Fluss nach Giesing. Und da war ich dann eine Zeit lang und jetzt bin ich wieder zurück und erleichtert, dass Schwabing noch steht. Ich habe also meine Geschichten, meine Sachen selber nicht so wahrgenommen, dass das jetzt so, da muss man München kennen oder das ist auch so eine Hommage an München, überhaupt nicht.
Man muss auch fairerweise sagen, es geht ja meist gar nicht um Morde, sondern um Vermissungen, wie Sie es ausdrücken, um vermisste Menschen. Aber jetzt haben Sie es gerade selber gestreift. Die große umstürzende Veränderung im Leben des Friedrich Arni von Kochel nach Schwabing, nach Giesing, nach Schwabing. Also man könnte dann suffisant sagen, da sitzt einer, der sich wirklich Spannung und Abgründe ausdenkt, wahrscheinlich auch zu Teilen aus sich heraus schöpft, aber alles wird geboren aus Überschaubarkeit, Sicherheit, vielleicht auch Langeweile?
Na, Langeweile habe ich überhaupt nicht. Ich schaue halt Menschen an und das habe ich immer schon gemacht. Das ist irgendwie mir mitgegeben worden, wahrscheinlich weil ich viel Zeit hatte und viel allein war. Ich habe halt Dinge gesehen, die vielleicht andere nicht so schnell sehen und dann habe ich festgestellt, dass ich darüber schreiben möchte, ja, und dass ich auch darüber schreiben kann. Und das sind sehr überschaubare Welten. Ja. Also mein Personal ist überschaubar und die Menschen sind ähnlich, die Personen.
Haben Sie denn selber, also persönlich, jemals Gewalt oder einen Wohnungseinbruch erlebt?
Naja, viele Feuersbrünste früher und in der Stadt dann halt schon. Ja, klar, in Lokalen. Ich bin ja viel unterwegs gewesen auch.
Dass Sie in eine richtig harte Schlägerei reingeraten sind, oder?
Ja, in eine harte Schlägerei eigentlich nur einmal. Und das war dann letztendlich auch so, dass der andere noch betrunkener war als ich. Und es ging dann relativ gut aus. Aber ich habe viele bedrohliche Situationen erlebt und hatte halt Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Und zu Recherchezwecken jemals mit einem Mörder gesprochen oder einem Bankräuber?
Ja.
Ja?
Ja, habe ich.
Da kriegt man einen Termin im Gefängnis und nimmt seinen Notizblock mit.
Kann einen Termin kriegen, also klar.
Und das Gegenüber hatte auch Interesse, den Arnie zu sehen.
Ich glaube, dass viele dieser verurteilten Verbrecher ein Bedürfnis haben, was zu erzählen. Ja, das ist gar nicht so schwierig. Also es ist auch nicht schwierig, mit Polizisten zu sprechen.
Ja, ich frage mich nur, wo all der Stoff herkommt, weil ich zähle gern. Und auf Wikipedia habe ich so vor mich hingezählt. In den letzten 30 Jahren 50 Bücher, 25 Hörspiele, 32 Drehbücher. Das sind 100 große Teile in 30 Jahren. Also 3 im Jahr. Wie geht das?
Ich habe keine Ahnung. Ich bezweifle, dass das stimmt, diese Zahl. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da intensiv in den Weiten des Internets geforscht.
So wahr mir Gott helfe.
Der jetzt auch noch. Also ich kann es, wie soll ich das erklären?
Ich habe hier Autoren, die bringen alle 4 Jahre ein Buch raus.
Ich beneide das. Also wirklich, das ist jetzt keine Ironie. Ich fände es toll, ich habe diese Ruhe nicht. Wenn ich was schreibe, egal ob es eine Kurzgeschichte ist oder ein Theaterstück oder auch ein Roman eben ein länger, dann will ich, dass das vorangeht, dass irgendwie, dass ich weiterkomme. Ja? Und ich habe da eine Unruhe in mir, die ist auch nicht immer so lustig.
Vom Wort Unruhe ist es ein kurzer Weg zum Ruhestand. Sie sind vor ein paar Wochen 67 geworden.
Danke.
Aber das interessiert Sie 0,0. Das ist ja für die Mehrheit das späteste Signal. Das war's jetzt mit dem Arbeiten.
Ja, ich bin ja nicht so ein Zähler wie Sie, sonst würde ich ja das alles zählen, aber ich mache das ja nicht. Also mir ist, das ist einfach
Sie wissen schon, dass Sie 67 geworden sind.
Das weiß ich, aber das ist einfach nur eine Zahl. Und dann sage ich, ja, wäre es jetzt besser, wenn ich jetzt 57 geworden wäre oder noch schlimmer, 17. Nein, das ist, wie es ist. Ja, und keine Ahnung, wie viele Zahlen da noch dazukommen. Ich nehme es schon zur Kenntnis. Ich bin ja nicht ganz blöd, aber es ist auch wieder gut, wenn ich es einmal am 7. Januar zur Kenntnis nehme.
Und dann sagen Sie weiter, weiter, immer weiter. Wir heben das Glas und nehmen Tabor Südens Trinkspruch. Wie heißt der?
Möge es nützen.
Bayern 2, 1:1 mit dem renommierten Autor Friedrich Arnie, Schöpfer eines eigenwilligen, leicht kauzigen, wohl auch übergewichtigen Ermittlers, Tabor Süden. Aber warum geht's bei Ihnen mehr um Vermisste als um die gängigen Ermordeten?
Das liegt vielleicht daran, dass ich halt selber gerne vermisst gewesen wäre früher. Also ich war ja immer auf der Suche nach dem Weg, wie ich entkomme. Ja, also wie ich der Situation, in der ich lebe, Elternhaus, Gegend, meiner Welt, so wie sie da war, wie ich der entwischen könnte. Und meine Träume waren auch wahnsinnig geprägt damals. Vom Laufen, vom über die Felder laufen, über die Hügel und ins Offene, also Hölderlin-mäßig ins Offene. Und wahrscheinlich hat sich da sowas manifestiert in mir, dass dann dieses Thema Vermisste und Verschwundene sich so in den Vordergrund gekugelt hat in meinem Kopf, dass ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nach außen hin und bei der Polizei recherchiert habe und so weiter. Und habe festgestellt, das sind tatsächlich meine Geschichten. Also das sind Personen oder das sind Schicksale, die mich sehr interessieren. Und so habe ich angefangen, Geschichten darüber zu schreiben.
Ja, ich habe auch in der Vorbereitung mir angeschaut, täglich verschwinden in Deutschland 250 Leute ungefähr. Aber binnen Monatsfrist tauchen 80% wieder auf. Aber alles in allem, wenn ein Jahr übers Dach gerollt ist, 7 von diesen 250 bleiben verschwunden. Aber am Ende ist es, glaube ich, nicht dieses nur mal Zigaretten holen, das Lustige, der ist mit der Bierdose in der Karibik, sondern meistens hat es einen trostlosen Hintergrund dann, oder?
Ja, meistens ist es schon, also bei dieser Statistik sind ja dann auch viele Dauerläufer dabei, also Jugendliche oder junge Erwachsene, die halt ständig aus welchen Heimen weglaufen und so, die tauchen ja dann in der Statistik auf und werden ja wieder gefunden und so. Aber von denen, die dann nicht wieder aufgefunden werden, ist halt schon, glaube ich, ein Teil ist entweder ein Verbrechen zum Opfer gefallen oder halt irgendwo verunglückt, wo man sie halt nicht findet.
Tabor Süden hat ja wirklich Karriere gemacht, auch im Genre. Seine Stärken sind Zuhören, Schweigen, Tiefgründeln. Er ist ein Menschenöffner. Das hat er auch von Ihnen?
Ja, ich denke, dass es schon positiv ist, wenn eine Figur was von einem Autor hat. Umgekehrt auch. Also ich habe ja auch durch die Figur Süden wieder angefangen, mehr zu schweigen. Das war gut.
Gut, dass Sie gerade Pause machen.
Ja, ich weiß schon, das ist im Radio schwierig, wenn man recht viel schweigt, dann klingt es immer so, als wäre Leerlauf, aber das muss ja gar nicht sein.
Man kann sich das Tollste denken in den Sekunden.
Ja, Minuten wäre noch besser. Also ja, klar hat diese Figur Süden von mir was und diesem Zuhören, es war halt so, auch das habe ich mir nicht wirklich ausgesucht, dass ich, wenn ich wo war, in Kneipen oder auf der Straße irgendwo allein unterwegs, hat mich irgendwo hingesetzt oder hingestellt, dass immer einer kam, mir irgendwas erzählt hat. Mhm. Ja, also egal, alt, jung, Frau, Mann, Kind, irgendwas ist passiert. Und
die meisten suchen einen zum Zuhören.
Wahrscheinlich. Und das war phasenweise, war das extrem. Also ich habe mich gar nicht mehr getraut. So, ja. Also ich kann ja verstehen, wenn man prominent ist und dann geht man irgendwo in ein Lokal und dann kommen alle Leute und quatschen mit einem. Aber ich kannte ja damals noch weniger Menschen und ich setze mich wohin und trinke endlich mein Bier oder so und zwei Sekunden später sitzt da einer neben mir und erzählt mir irgendwas. Und ich höre dem ja zu.
Ja. Und auch ganz persönliche Sachen.
Ja, ja. Ja,
auch
ja.
Die Fetzen-Ehekrise.
Alles. Und das ist da bei den Recherchen, habe ich festgestellt, war das schwieriger. Weil wenn ich also über Berufe oder über bestimmte soziale Welten recherchiert habe, mit Leuten gesprochen habe, dann haben die natürlich auch das Bedürfnis gehabt, mir viel zu erzählen. Und ich wusste, ich kann es gar nicht unterbringen. Es ist nicht. Mhm. Und da habe ich gelernt, dass ich dann halt auch aufpassen muss, damit hinterher nicht die große Enttäuschung stattfindet.
Ja, also auf jeden Fall genug Stoff für 22 Folgen in 28 Jahren. Da sind ja auch Hörspiele entstanden. Und Kopfkino hat auch was, oder?
Ja, das Radio und das Hörspiel ist meine alte Liebe. Also die ersten Sachen, die ich gemacht habe, waren Hörspiele auf dem Kassettenrekorder und ich habe das immer geliebt. Ja, ich habe immer Hörspiele gehört und war jetzt ganz dankbar, dass ich wieder von der Hörspielredaktion von BR auch angefragt wurde für neue Sachen und habe da ein paar, glaube ich, recht schöne Dinge geschrieben und die wurden dann noch schöner produziert.
Schön zu hören. Und der Mann, der so viel Kreativität in sich hat und so viel aus sich schöpft. Er hat gleich noch ein paar Ermittler in die Welt geschickt. Den Ex-Mönch Polonius Fischer, den blinden Jonas Vogel, dann noch Jakob Frank. Gerade weil sie es können. Sonst hätten sie ja sagen können, hey komm, dann machen wir noch 8 Süden.
Naja, klar. Ja, ja, sicher. Ich schreibe gerade wieder ein, was völlig absurd ist. Aber das ist wirklich jetzt der letzte dann.
Süden?
Ja. Ja, das ist jetzt eine geheime Information, also nicht weitersagen.
Okay.
Kommt aber eh erst in 2 Jahren wahrscheinlich, aber ich muss ihn ja irgendwann mal schreiben.
Bin der jetzt gerade dabei. Wirklich?
Ja, ja. Ja, da, weil das ist so. Ich würde es nicht ausschließen, dass es nochmal einen Süden im Radio gibt, aber das ist was anderes.
Aber das bleibt jetzt.
Ja, es bleibt unter uns, also nicht weitersagen.
Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch 3 neue an Start geschickt. Ich muss nur schmunzeln, es gibt ja ein Buch, All die unbewohnten Zimmer. Da lassen Sie die 3 ermitteln in einem Buch.
Mhm. Also 4 sogar mit Fariza Nasri.
Ja, genau. Sind Sie dann der Marionettenmeister mit den Fäden oder haben die Figuren unten ihr Eigenleben?
Na, die Figuren haben immer Eigenleben. Also ohne Eigenleben der Figuren, finde ich, wäre Schreiben sinnlos. Also wenn es alles so... Wenn ich das alles festlegen würde, ja, das wäre
ja. Gibt ja Autoren, die sagen, sie haben ganze Wände voll mit Plot, Pfeil, A, B, C, D.
Ich weiß. Ja, wenn man so gestrickt ist oder wenn man das braucht fürs Schreiben, okay, ich nicht. Ich brauche leere Wände. Also eine leere weiße Wand ist für mich die Inspiration.
Und irgendwann sagt ihre Figur, ich möchte jetzt in folgende Stadt aufbrechen, um was rauszufinden?
Also ich finde es immer nach wie vor, nach all diesen 700 Büchern, die ich da angeblich geschrieben habe und die Sachen, das ist für mich immer noch einer der aufregendsten Momente, wenn ich am Schreiben bin, eine neue Geschichte, irgendwie langsam läuft so, Figuren sind so unterwegs und plötzlich macht die Hauptfigur irgendetwas oder denkt etwas, was völlig unerwartet ist.
Ja, und ich hab, sagt der Schöpfer.
Und ich habe gelernt, ich bin am richtigen Weg. Weil dann bin ich so in der Figur beim Schreiben und die Figur hat immer recht. Ja, und wenn die sagt, wie geht's nach links weg und dann in den Wald und dabei denke ich das und das, dann schreibe ich das mit, weil es wär ich der Synchronsprecher der Figur.
Da haben Sie wochenlang einen Untermieter im Hirn.
Ja, das ist auch manchmal ein bisschen seltsam. Das Aber ich habe gelernt, mit meinen Untermietern zu leben und die dann auch irgendwann zu entmieten wieder.
Schläft Süden gerade?
Nein. Schaue ich so aus? Nein.
Er ruft etwas, das ich nicht hören kann. Zum nächsten Lied, da können wir Ihren Vater leider nicht mehr fragen, was da gerade gesungen wird von seiner Landsfrau Zain al-Jundi aus Syrien, aber ich habe mir sagen lassen, es geht wohl um Liebe und nach dem Lied geht es um ihr Aufwachsen in Kochel.
Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Friedrich Arni. Lesen und Schreiben als Schlupfwinkel.
So heißt auch seine Autobiografie Schlupfwinkel. Ein schmales Buch, das es aber in sich hat. Und es startet gleich mit so einer Wucht, dass ich es vor Tagen erstmal kurz weggelegt habe. Ich bitte wirklich um den Prolog, die ersten 20 Zeilen.
Der Syrer meiner Mutter tauchte Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf und blieb bis zum Frühjahr 2012. Dann starb er. Als mein Vater vor mir lag und meine Mutter neben mir stand, empfand ich nichts als Wut. Nicht auf ihn, weil er tot, nicht auf sie, weil sie neben mir war, sondern auf mich. Weil ich wieder einmal alles zuließ, wie seit meinem 6. Lebensjahr. Als ich 6 war und in die Schule kam, ließ ich zu, dass meine Schultüte leer blieb. So feige dieses Kind. Etwa nicht. Da lag er tot im Krankenhaus und sie gab Acht, dass wir keine ungenehmigten Blicke tauschten, er und ich. Wie hätten wir das schaffen sollen? Weil er tot ist? Wir hatten nie Zeit zu üben.
Jeder denkt in der Sekunde an seine Eltern, seine Kindheit mit allem Licht, allem Schatten. Aber in der Härte, Klarheit ist es Gottlob äußerst selten. Sie sagen, ich kann mich an keine Zärtlichkeit erinnern der beiden. Untereinander, mir gegenüber. Keine.
Nee, also vielleicht trügt ja die Erinnerung, dass sowas gibt's ja. Aber auch beim Schreiben sind mir viele Bilder wieder gekommen, einfach durch den Fluss des Schreibens und in dieser Erinnerung sein. War nicht so.
Da passt das Wort verheerend.
Ja, ich habe ja versucht, in diesem Buch nicht zu werten, also zu erzählen und zu interpretieren ein bisschen, weil ich ja vieles auch nicht mehr so genau weiß. Deswegen ist der Untertitel auch Fantasien über eine fremde Heimat. Also ich habe keine Wertung. Also ich will nicht, das ist kein Buch einer Abrechnung, sondern es ist, ist die Geschichte eines Jungen, der heranwächst und der versucht klarzukommen mit diesem Schweigen und dieser Gefühlsferne.
Und Doch ist es ja vordergründig Vater, Mutter, Kind. Man fragt sich nur, was hat zum Beispiel die Eltern verbunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch viel gefragt. Also eine dieser Fragen, die immer im Raum waren und ich weiß das nicht.
Eine 23-jährige Schlesierin, vertrieben in den Raum Kochel am See, wird schwanger von dem syrischen Medizinstudenten, der da gerade am Goethe-Institut Deutsch lernt. Also bei dieser ja wohl doch fulminanten Begegnung, wie haben die miteinander gesprochen?
Ich habe versucht, in dem Buch das zu beschreiben, wie das gewesen sein muss, da ich keine Ahnung habe und auch niemanden mehr fragen kann. Aber dunkel in Erinnerung habe, dass da wohl Englisch gesprochen wurde, was ein bisschen witzig ist, weil mein Vater in der Schule kein Englisch gelernt hat, sondern Französisch in Damaskus und meine Mutter auch nicht. Ja, die hat auch keine Fremdsprachen gelernt. So, dass das ein Englisch gewesen sein muss, wie man das so manchmal von Leuten hört, die es nicht können. Und das ist bestimmt lustig gewesen. Aber vielleicht haben die auch gar nicht viel gesprochen.
Ich glaube eher Letzteres. Oder sie deuten es ja an, dass da viel Schweigen war. Vor allem, man staunt und sie wundern sich als Kleinkind, dass in den ersten Jahren ein fremder Mann ein Dutzend Mal ans Haus kommt, an die Tür klopft, drinnen die Mama und die Oma. Und dann?
Ja, und dann geht er wieder, weil er nicht eingelassen wird. Weil nicht geöffnet wird aufs Klopfen. Also,
weil das Dorf ihn wie nennt?
Ein Kameltreiber. Ja, das war gar nicht das Dorf, sondern das war der Familienspitzenname. Also, das ist eine lustige Familie schon auch gewesen.
Also, man bedauert ihn dann auch, dass er versucht, Kontakt aufzunehmen und scheitert. Und als er dann endlich Jahre später in München zum Arzt wird und zurückkehrt, da wird geheiratet. Wie alt waren Sie da und wo waren Sie am Hochzeitstag?
Ich war am Hochzeitstag auf der Hausbank gesessen in der Bahnhofstraße und das ist eine meiner Lieblingsszenen in diesem Buch, weil ich mich natürlich nicht an alle Einzelheiten erinnern kann, aber an das Gesamtgefüge, an die Gesamtsituation und das war toll. Also ich saß da so ratlos und ich war 8 Jahre alt und dachte mir, ja. So spannend kann das jetzt auch nicht sein, so eine Hochzeit. Und ja, habe halt gewartet, bis die alle wieder da waren. Also die
Sie
Eltern
waren nicht dabei.
Nein, ich war nicht dabei. Ja. Aber mein Cousin und meine Cousine waren dabei. Und ich war nicht dabei. Und ich habe keine Ahnung, warum nicht. Und das ist natürlich eine sehr interessante Situation und eine sehr interessante Frage. Und ich habe irgendwann aufgehört, mir zu überlegen, dass ich diese Frage mal meiner Mutter oder meinem Vater stelle. Ja, was ja logisch wäre. Und ich habe mir gedacht, na, das mache ich nicht.
Es haben alle drei geschafft, das nicht mehr zu erwähnen.
Genau.
Sie haben es ja am Anfang schon gestreift in der Textpassage, dass Sie wütend sind auf sich selber und es taucht immer wieder auf, eine Art Selbsthass. Sie nennen sich feige und mutlos, ein Fachmann für sagenhaften Selbstbetrug. War da keiner, der Sie geschätzt hat oder gesagt hat, in dir steckt was? Oder?
Ja, also wenn ich nur auf diesem Familiengulag gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Aber ich hatte ja Freunde, ja, also Buben, und mit denen ich gespielt habe und Fußball gespielt und auch sonst, also draußen war. Das war gut. Also die haben mich sehr geschätzt und die mochten mich sehr. Und ich habe dann auch ja ganz früh schon angefangen, Szenen zu schreiben, die dann gespielt haben oder vorgelesen haben auch. Und das war toll. Das war wirklich atemschenkend, ja, diese Freundschaften und dieses Spielen. Das war gut.
Und das Schreiben und Erfinden, das war Ihr Schlupfwinkel, die Sprache?
Ja, logisch. Also das war der einzige Schlupfwinkel. Also es gab schon welche im Wald. Ich bin wahnsinnig gerne in den Wald gegangen, weil erstens, weil ich den Duft mochte und weil es da still ist und weil es da keine Menschen gibt. Höchstens ein paar merkwürdige Tiere, aber das geht schon. Aber der wahre Schlupfwinkel war natürlich, dass ich die Bücher entdeckt habe, also dass ich sehr früh lesen konnte und Sachen gelesen habe und dass ich halt dann das Schreiben entdeckt habe, dass ich mich hinsetzen konnte in meinem Zimmer oder sonst wo und dann habe ich Dann habe ich einfach irgendwelche Szenen geschrieben oder Kurzgeschichten, auch komische Sachen.
Dann waren Sie auch kurz raus aus der Intensivstation, wie Sie Ihr Elternhaus nennen. Und da schlummerte wohl von jeher ein Riesentalent, weil der Deutschlehrer glaubt Ihnen in der 6. Klasse nicht, dass der Aufsatz von Ihnen ist. Wegen des Inhalts oder des Stils?
Ich glaube, wegen beidem. Das war ein sehr wichtiger Moment, also ein Schlüsselmoment, also dass da dieser Typ kommt und sagt, nee, das hast du nicht selber geschrieben. Weil das hat mich so in Rage versetzt und das fand ich so beleidigend, dass dieser Depp das nicht erkannt hat. Und das war eigentlich nicht der Auslöser, aber es war nochmal eine richtige Bestätigung, dass ich unbedingt weiterschreiben muss, ja, weil gegen so Holzköpfe an.
Ansonsten sind Sie ein großer Fan geworden von Schweigen und Stille.
So ist es.
Gut, dass wir das gerade ein bisschen durchbrechen. Und wo einem auch sich das Herz etwas krampft beim Blick auf die Großeltern, die arbeiteten ja in dem Gasthof mit. Der Opa ging wohl mit ihnen Huckepack herum, auf den Schultern. Und als er starb, das ist wohl der größere Schlag als der Vater.
Naja, da war ich halt 7 Jahre alt und der war halt viel für mich da. Mein Vater war halt noch, hat studiert, er war in München weg und so. Und ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und der war halt da und war halt immer zugewandt und trug mich durchs Dorf und war halt da. Er war halt ein Mann an der Seite des Buben.
Und die Oma war dann noch da und die deutsche Sprache war da und um sie herum die Kochler, wie nennen wir die?
Ja, Kochler und Kochlerinnen.
Und Sie sind ja auch einer. Haben Sie denn dann als Gebürtiger immerhin dazugehört?
Teilweise. Also so richtig dazu. Ich war ja sehr dunkel, ich hatte sehr dunkle Haut, rabenschwarze Haare. Und ich war also ein dunkler Typ. Aber ich war auch, also nicht nur so vom Ausschauen, sondern ich war selber gerne nicht zugehörig. Also das hat schon gepasst. Also ich wollte auch nicht dazugehören.
Um jeden Preis dazugehören. Nein,
um gar keinen Preis.
Und die Berge waren das Letzte, habe ich gelesen.
Ja, ja.
Machen alles eng. Wozu braucht's Berge? Sinnlos wie nur was.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, Berge sind Energiespender. Aber für mich nicht. Ja, für mich sind die Energievampire. Ja, so ein Berg, der Berg macht Schatten, nur Schatten. Ja, es ist einfach immer nur Schatten und das Gestein und dann ist da der Schnee und dann ja, jetzt gehen wir mal auf den Berg.
Auf den Bergen ist doch Freiheit.
Und, ja, dann gehen wir auf den Berg und was sieht man auf dem Berg? Noch mehr Berge. Ja, noch mehr Berge, noch mehr Berge.
Okay. Deswegen haben Sie eigentlich von Kochel aus immer nach Norden geschaut.
Ja, freilich, übers Moos in die Weite, ins Offene schon wieder.
Also, Abi 78 und endlich raus ins Weite, Offene. Ab nach München, Zivildienst in einem Heim für Schwererziehbare, wenig später Volontär bei Merkur. Da waren es auch Polizeireporter.
Ja, auch. Das gehörte halt auch zu dem Job als Lokaljournalist. Ja. War interessant, war gut. Hab ein paar ruppige Sachen gemacht. War gut. So richtig knallhart. War super.
Aber dann zur eigentlichen Bestimmung gefunden.
Zu Gast bei Norbert Joa. Auf Bayern 2.
Friedrich Arni, Krimiautor aus dem Süden.
Er schnaubt leicht. Dem Süden von München. Am Kochelsee groß geworden. Idyllisch, ländlich, eigentlich Postkartenidyll und vordergründig kein guter Nährboden für Kriminalfälle. Aber die Abgründe zwischen den Menschen, kann man sagen, wohnen überall.
Ja, logisch. Und wir haben ja in Kochel auch einen der berühmtesten deutschen Bankräuber, ja, Ludwig Luckmeier. Also der damals der Deutsche Bank überfallen hat, der saß ewig im Knast, weil er nichts verraten hat. Der auch dann Schriftsteller wurde. Da ist schon was los am seinem Dorf. Und warum auch nicht? Ich meine, die Menschen sind nah aufeinander. Die kennen sich gut. Und ich meine, wenn man jemanden besser kennt, dann ist es ja meistens so, dass man denkt, um Gottes Willen.
Die berühmte Leiche im Keller, die fast ein jeder Erwachsene hat?
Na klar.
Und an der Stelle wird ja immer gern gefragt, wenn es so dunkle Seiten in einem gibt und jeder das Vermögen hat, in sich kriminell zu sein. Weiß ich nicht so ganz. Und zweitens, was könnten Sie auf keinen Fall?
Das würde ich nicht ausschließen, dass ich gar nichts kann. Sie meinen jetzt gewaltmäßig oder so?
Ja, Totschlag oder Mord?
Das weiß ich doch nicht. In der Situation, ich habe mich schon in Situationen erlebt, wo ich, also ich habe jetzt nie jemanden geschlagen, ja, aber wo ich mir gedacht habe, ich drehe jetzt durch. Also da haben die Polizisten schon recht, die so erfahrene Kripo-Leute, wenn die sagen, pff, das kann niemand von sich sagen, ich würde niemals irgendwie zum Messer greifen oder zu was Schlimmerem, je nachdem, was gerade rumliegt. Ja, also, nee, da würde ich mich nicht ausnehmen. Naja, vielleicht inzwischen schon, weil ich bin ja jetzt so ruhig geworden und so. Mache jetzt immer Akupunktur und so und bin jetzt total entspannt.
Gewalt rausgenadelt. Aber vielleicht ist es dann die eine Sicherung mehr, die man hat.
Vielleicht, natürlich, ja klar. Also das ist ja klar, sonst gäbe es ja viel mehr Verbrechen, wenn bei den meisten Menschen nicht die letzte Sicherung dann doch noch halten würde. Ja, das ist ja klar.
Auf jeden Fall ist das Menschsein Ihr Sujet. Mit allem Licht, allem Schatten. Und deswegen haben Sie die Genres auch dann irgendwann durchbrochen. Also ich bin ja der große Zähler, wie Sie wissen. Ja. Romane haben wir, Jugendbücher, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele, Gedichte, Drehbücher. Sie wollen sich mitteilen. Da geht es jetzt nicht um Kontostände und Auflagen, glaube ich,
auch,
oder?
Auch, ja. Bitte. Also.
Aber möchte Ihre Kunst irgendwas? Sie wollen sich ja ausdrücken. Für etwas, nehme ich an.
Nein, ich drücke mich gern aus und ich erzähle gern was über Personen, die mir am Herzen liegen oder deren Schicksal mich umtreibt und deren Nöte. Und darüber schreibe ich, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass auch solche Personen, solche Menschengeschichten erzählt werden müssen, dass man die sieht, dass man die wahrnimmt. Und ich bin ja kein Botschafter, ich bin ja Schriftsteller. Also ich erzähle etwas und fertig.
Aber nachdem Sie sich für die verbeulten Seelen entschieden haben, wie Sie es nennen, da geht es doch dann auch um Mitgefühl und Verständnis.
Ja,
oder ist das
ausschließlich.
Ist aber auch eine Mission.
Na ja, wenn Sie das so wollen. Aber ich missioniere.
Ich bin ja kein Missionar.
Also ich sage ja nicht, Freunde, jetzt müsst ihr jetzt mal lieb zueinander. Ja, das mache ich ja nicht. Also meine Figuren sind ja teilweise auch gar nicht so nett.
Nee, sind wir ja auch nicht.
Naja, ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber bis jetzt geht's eigentlich ganz gut.
Nicht nur, zeig mir jemanden, der nur nett ist. Aber was die Romane eben auch so populär macht, sie sind eingebettet ins Jetzt, aber in die ganz großen Stränge. Also was rumort gerade so, es gibt rechte Polizisten, die gab es schon immer, Populisten die letzten Jahre, Migrationsdebatte taucht kurz auf. Da ist auch noch der Reporter in Ihnen. Also Sie lesen täglich, was so läuft.
Ja, ich nehme schon was wahr, ja, in meiner Klause.
Sie sind ein Zimmerling.
Ja, wie die meisten meiner Figuren. Nein, ich lese es schon. Ich bin ja mehr so der Zeitungsblätterer. Ich liebe Zeitungen, ich liebe auch Radio. Also ich höre dann morgens immer natürlich Radio, weil das halt eine Gewohnheit ist. Und da habe ich dann Informationen.
Ich frage jetzt nicht nach dem Sender.
Nee. Das ist geheim. Das ist ein Geheimsender. Den kann man nur auf bestimmten geheimnisvollen Frequenzen hören. Und so, ja, nehme ich schon die Wirklichkeit auf. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich sammle jetzt nichts. Ja, ich sage, das wäre mal ein Thema oder ein Hintergrund für eine Geschichte. Das mache ich nicht.
Ja, aber Sie destillieren es zu recht neuen, unerhörten Sachen. Also ich hätte gezögert, glaube ich, meinen Kindern die unterirdische Sonne zu schenken zu Weihnachten. 6 Jugendliche im Keller gefangen, schon heftig.
Ja, eins meiner Lieblingsbücher und also sicher eins von denen, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht misslungen. Also,
nee.
Ich mag das Buch sehr, weil es davon erzählt, wie Opfer sich zusammentun in der schlimmstmöglichen Situation und es schaffen, rauszukommen. Fast alle, bis auf eine Person, rauszukommen.
Und, aber es ist ein Fegefeuer, durch das sie
genau,
müssen.
Genau, ja, das stimmt. Aber sie schaffen es. Und sie mobilisieren ihre Fantasie und sie versuchen, sich auch durchs Erzählen aus dem absoluten Dunkel irgendwie wieder ans Licht zu bringen. Ja, und das kriegen die auch hin. Ja. Als Buch war das eine schwierige Sache, weil, wie sie ja beinhart beobachtet haben, wer verschenkt sowas? Ja, also das ist schwierig. Wir hätten das Buch eigentlich als Erwachsenenbuch veröffentlichen müssen. Das wäre besser gewesen, weil so stand es bei den ganzen Jugendbüchern, die halt auch nett sind. Und dann geht die Tante nicht hin und sagt, ich möchte gerne ein schönes Buch meiner Nichte schenken zu Weihnachten. Und ja, dann schenken Sie doch die unterirdische Sonne, da ist echt finster. Also das war schlecht, aber es ist trotzdem ein Buch, das wirklich den inneren Kreis meines Herzens bewohnt.
Glaube ich. Und ich denke auch, dass Teenager mittlerweile ganz heftigen Stoffen begegnen. Im Netz, da hat sich sicher auch was gedreht. Aber ich rede jetzt auch mal als Papa. Und wenn ich eine Seite 3 einer großen Tageszeitung sehe und da wird detailliert geschildert, Kindesmissbrauch, ein Verfahren oder Kindstötung. Ich packe das nicht mehr so. Haben Sie da Verständnis oder bin ich dann Weichei? Also ich weiche dem jetzt immer öfter aus oder auch abends die Schlachten im Fernsehen. Das bleibt ja nicht bei einer Leiche meistens.
Ja, ich verstehe das sehr gut. Geht mir auch so. Ich kann das nicht. Ich kann auch nicht. Das ist auch nicht
gesund. Sagen Sie.
Ja, sage ich. Das ist nicht gesund. Wenn man sich jeden Tag als sozusagen weit außenstehender von diesen Horrorwelten das reinzieht jeden Tag. Das geht einfach nicht, finde ich.
Jetzt kommen wir zu jemandem, der keine materiellen Nöte hat und sicher eine alte Seele ist und sicher auch weise. Und vor 10 Jahren bekam er den Nobelpreis. Bob Dylan. Damals sagten einige bei aller Liebe und seinen raffinierten Songtexten, Nobelpreis für Literatur, das passt nicht. Ihre Meinung?
Ja, freilich passt. Das ist ein großer Dichter. Und warum soll ein großer Dichter keinen Literaturnobelpreis bekommen?
Ich rede allerdings auch mit einem großen Dylan-Verehrer, oder?
Ja, aber ich würde jetzt auch das sagen, wenn ich kein großer Dylan-Verehrer wäre, glaube ich. Ja, natürlich habe ich Dylan immer verehrt und ich war am 1. Juli 78 am Zeppelinfeld in Nürnberg.
Ich auch.
Ach, schade, dass wir uns da nicht gesehen haben.
Da waren noch ein paar andere und es gab viel zu wenig Dixie-Klos.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, an die Dixie-Klos. An das Konzert kann ich mich ziemlich gut erinnern, obwohl ich Substanzen in mir hatte, die manches verschleiert haben. Aber ich erinnere mich doch an vieles und das war für mich natürlich ganz toll, weil ich habe immer gedacht, einmal Bob Dylan sehen und dann war es das auch. Ja.
Aber er hat noch gehörig weitergemacht.
Ja, ich vor allen Dingen.
Sie auch. Ja. Ich finde es toll, dass Sie irgendwo mal gesagt haben, er gab mir den Mut zum Schreiben und Weiterschreiben.
Bestimmt.
In finsteren Filmszene, der Anni sitzt da und weiß gerade nicht so recht weiter und dann höre ich den alten Meister singen in seinem Zimmer.
Naja, es ist oft nicht so kausal, aber ja, es ist schon so, dass meine Beschäftigung mit seinem Leben oder mit seinen Texten und seinem Werk mich schon immer wieder aufgerichtet hat.
Dann soll er das jetzt auch tun. Im Mai wird er 85, ist ja auf der Neverending Tour seit Jahrzehnten. Ich konnte es kaum glauben, er spielt jetzt vorher in den nächsten Wochen noch 27 Konzerte
in den USA. Und er kommt nach Berlin.
Sie gehen hin, ne?
Mal schauen.
Für 800.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Der Altmeister verklingt. Und wir müssen weitermachen. Bayern 2, 1:1 mit Friedrich Arni, Kriminal, Autor und vieles mehr, Schöpfer von Dutzenden Büchern und der häufig mit seiner Frau zusammenarbeitet. Jetzt weiß ich nur nicht, gemeinsam schreiben oder wie läuft das?
Ja, wir schicken uns das hin und her. Gemeinsam am Tisch sitzen machen wir nur, wenn wir Exposé entwickeln. Aber schreiben ist so, dass jeder schreibt eine Szene oder mehrere und schickt es dann rüber und dann.
Da geht es eher um Drehbücher meistens.
Es geht nur um Drehbücher, ja.
Hochzeit mit 60, welche Vorteile hat das?
Ja, das ist blöd, dass mir da jetzt nicht sofort eine spontane super Antwort einfällt.
Aber
nein, wir wollten das halt machen und.
Kannten sich eine Weile
wir vorher. Wir kannten uns schon eine Weile vorher und haben dann gesagt, wenn wir das machen, dann im Leuchtturm.
Nordsee.
Ja.
Sehnsuchtsort.
Ja, ich mag die Nordsee, die ist so unberechenbar und wild und ist so ganz anders als München.
Und Sie haben es gerade vorhin gestreift, wir schicken uns das hin und her. Auch nach der Hochzeit blieb es bei 2 Wohnungen.
Ja, also wir haben jetzt Glück, alte Mietverträge und so. Und ich finde das angenehm. Also ich bin ja wahnsinnig gern allein in einem Zimmer. Das ist ja eigentlich der Grund auch, warum ich dann doch sehr entschieden wollte, dass ich Schriftsteller sein kann, weil ich halt gern allein in einem Zimmer bin. Weil das kann ich.
War da was auszuhandeln oder haben beide sofort gesagt, klar, leben wir in unseren Stadtteilen?
Nein, das war ursprünglich war schon der Plan, schon etliche Jahre her, dass wir zusammenziehen. Und wir hatten auch schon eine gemeinsame Wohnung, aber dann hat sich das aus bestimmten Gründen im letzten Moment zerschlagen.
Hm.
Und so blieb ich dann in meiner und sie in ihrer. Und
könnte ja noch.
Ja, ja. Verschreien Sie es nur.
Sie haben irgendwo mal erwähnt, Sie sind zeitlebens 9-mal umgezogen. Ich nehme an.
10-mal, glaube ich, jetzt sogar.
Fast immer in München, oder?
Sehr witzig. Ja, da kann man mal sehen, wie groß die Stadt ist. Aber ich bin eigentlich immer nur in Schwabing umgezogen.
Aber und immer ein Zimmer, Küche, Bad.
Ja. Naja.
Okay, Sie sind gern in Ihrem Zimmer.
Ja.
Ein Zimmerling.
Ja.
Und dann noch der Chronist der verbeulten Seelen, der ein Faible hat für Sylt.
Ja, aber das ist
haben
ja...
Haben Sie also auch noch diesen Aufkleber auf dem Auto?
Nein, den habe ich nicht auf dem Auto, aber das ist ja wie München. Also ich meine, ich gehe ja in München, ich weiß ja auch, wo ich nicht hingehen will und das ist auf Sylt genau das Gleiche. Auf Sylt gibt es wunderbare Ecken sowieso, von der Natur her, aber auch von gastronomisch und sonstige Ecken, wo ich mich total wohlfühle. Ja, da ist nichts, da ist
kein
Schickimicki und so oder so Zeug, da gehe ich ja nicht hin.
Und Westerland ist eigentlich ganz schön hässlich.
Wenn man ja, das ist super. Diese Fußgängerzone ist so apokalyptisch und da muss man, wenn man hinkommt, gleich erst einmal durchgehen, also vom Bahnhof
Fast durch bis zur... Fastfood-Betonwürfel.
Ja, da gibt es tolle Kneipen. Ja, das ist wunderbar.
Ich schwenke nochmal zu dem schmalen Buch, das zwischen uns liegt, Schlupfwinkel, Ihre Autobiografie. Da ist ja der Satz drin, ich kannte ihn kaum, den Syrer meiner Mutter, obwohl er fast 80 wurde. Also wir reden über ihren Vater. Jetzt habe ich mir eine Todesanzeige rausgeschaut im Internet, ist ja leicht zu finden. Ani. Und dort steht dann aber doch, ich nehme Abschied von meinem geliebten Vater.
Ja, das ist ein Originaltext von meiner Mutter. Und der Text wird ja gemeinsam vereinbart. Und ich bin einverstanden damit.
Haben Sie ihn durchgewunken, auch wenn Sie anders gefühlt haben?
Ja, er hatte ja auch dann diese, also ich glaube, in der Todesanzeige steht ja auch Ali Albert Ani.
Mhm.
Und das Albert ist sehr wichtig, weil es der katholische Name ist.
Der ist ganz am Ende noch konvertiert.
Ja.
Und Sie schreiben dann, ich habe ihn am Ende dafür bewundert, dass er nicht versucht hat, etwas gut zu machen, was nicht gut zu machen war.
Weil er einfach bei seiner Haltung geblieben ist und bei dem, was all die Jahrzehnte war mit uns und oder so zwischen uns, gewisse Distanz oder eine große Distanz. Doch, das fand ich gut, also so sich treu zu bleiben, so habe ich das interpretiert.
Ohne Ironie?
Ja, ohne Ironie.
Weil er ist ja dann quasi in seine Praxis gezogen, also er hat ja sich bei der Mutter und bei Ihnen kaum noch aufgehalten oder hat da fast gelebt und ist im Urlaub alleine verreist.
Manchmal, ja. Ja, weil meine Mutter nicht so wollte und nicht so verreisen wollte und dann ist er halt allein geflogen, ja.
Die Mama, die gibt's noch, die ist...
90 ist sie jetzt geworden, letztes Jahr, ja.
Kennt die ihr Buch?
Nein, die ist dement und es reicht, wenn sie mich noch kennt und mehr ist da nicht, ne.
Gab's da noch eine Annäherung?
Naja, sie lebt ja noch zu Hause mit einer Pflegerin. Da schon, weil ich fahre einmal die Woche raus und gehe halt einkaufen mit der Pflegerin und dann sehen wir uns und das ist automatisch eine Annäherung, ja, die da stattfindet. Und sie erzählt seltsame Sachen und das passt schon.
Lässt sich in irgendeiner Weise was nachholen?
Nein, es lässt sich nichts nachholen, das ist gar nicht notwendig. Es war, wie es war und jetzt ist es jetzt und irgendwann ist es vorbei.
Und haben Sie Ihren Frieden zumindest gemacht mit Kochel am See und den Kochlern?
Ja, ja, den Kochlerinnen. Ja, ich habe ja eine Art Frieden mit mir selber gemacht. Ja, und das ist eigentlich okay. Und ich habe ja dann noch meinen ältesten Freund, den Martin Jäger, der ja noch lebt. Und wir kennen uns praktisch seit Tag 2 nach unserer Geburt. Also das ist schon schön auch. Ja, ist okay. Es ist okay.
Ich fand unsere Begegnung mehr als okay und war ganz schön angespannt, wie ich gelesen habe, dass Sie das Schweigen so lieben und die Stille und auch mürrisch sein können.
Mhm.
War anders. Nicht nur dafür. Danke, Friedrich Ani.
Danke für die Einladung.
Das Gespräch mit ihm finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek.